Hey guys, what's up? This is Karan Hittman, and you're listening to The Upside, the fantasy football podcast with Christian and Raphael. It's going to be a great session. Make sure you guys continue to tune in for more.
Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr 2021. Ja, schreiben die Woche 17, haben sie sogar in den Büchern, die Playoffs sind geclincht oder eben auch nicht. Und
oder eben auch nicht, das ist richtig. Dann sind hier zwei perfekte Exemplare hier am Start.
Genau, für uns beide halt nicht. Deswegen fangen wir erstmal damit an, wie so die Woche 17 für dich noch verlaufen ist, Raphael. Hast du überhaupt was geguckt?
Ja, ich habe zum Ende hin habe ich was gesehen. Ich habe ja meiner Frau versprochen, beziehungsweise habe ich das ja angekündigt, dass ich mit ihr was unternehmen will. Hab dann auch was Geiles gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das so ansprechen kann, weil nicht, dass jemand dann noch dafür, ne? Könnte Probleme geben für den einen oder anderen. Auf jeden Fall was sehr Cooles gemacht und ja, war nice auf jeden Fall. Und dann bin ich später zu den Spielen gekommen und sind viele Punkte gefallen, ne? Wenn ich mir hier so das Scoreboard mal angucke, oh, what the fish? Also das sind ja, also kein Spiel unter, doch hier, Arizona gegen die Rams natürlich, eingequotet. Und Washington gegen Philly, aber sonst alles so Highscore-Games, richtig geil. Und habe auch gesehen, dass einige ihre Championships dann auch noch gewonnen haben, Woche 17. Und freut mich natürlich für die Leute. Und sonst, ja, war natürlich mein persönliches Highlight, war natürlich Nick Sudfeld, hat natürlich komplett rasiert gegen Washington. Danke an Philly. Und hätte ich das, guck mal, ich habe eigentlich auch kein Problem damit, ne, wenn die tanken wollten und anstatt den neunten Pick, den sechsten Pick haben wollen, ist auch legitim, alles gut. Nur hätten die vorher Bescheid sagen können, dann wäre ich nicht bis 6 Uhr wach geblieben, weißt du? Das ist das Einzige, ja, was mich stört, weil so an sich ist das ja legitim, ne? Im Football irgendwie, ich meine, die Steelers haben ja auch Big Ben zu Hause gelassen, wodurch sie ja die Dolphins auch eingeschränkt haben, ne? Oder die Chiefs haben ohne Mahomes gespielt. Also alles in Ordnung, nur halt im vierten Viertel den Quarterback zu tauschen, um dann extra zu verlieren quasi, um 5:30 Uhr morgens oder so, das hat echt wehgetan.
Ja, ich habe mir das Spiel schon gar nicht angeguckt, weil ich habe die Nachrichten, also ich habe die Push-Ups gelesen und dachte mir nur, nee, das lässt besser sein. Aber ja, wie du sagst, völlig legitim im Endeffekt, macht jeder, ne? Und bei Twitter ist es geil, viele, die sich darüber aufregen, sind so Leute, die vor 2 Wochen oder so noch gesagt haben, dass die Jets ja dumm sind, weil sie gewinnen. Also total, okay, ja. Widersprüchlich in sich, ne? Für den First Pick darf man scheinbar tanken, aber für alles andere nicht. Also ja, gut. Ja. Ist auch fragwürdig, ob sich das 6-10-Team dann irgendwie darüber aufregen darf, ne? Also
ja, das ist ja eh so eine Sache in der Division, ob das da irgendjemand verdient hat, jetzt in die Playoffs zu
kommen. Ja, doch. Sonst wären die Cardinals ja reingekommen, wenn es nur nach Records reinging. Also das wäre schrecklich gewesen.
Okay, das wäre noch schlimmer gewesen. Ja. Aber so ist halt eine Bye-Week für Tampa Bay, ist auch schön für die, oder?
Ja, ich habe natürlich, also ich will gar nicht so viel darüber reden eigentlich, ne? Cardinals, also was soll man darüber sagen? Die irgendwann zur Halbzeit haben die Rams geführt und ich glaube, die Rams wussten selber gar nicht so genau, warum eigentlich. Sehr verrückt auf jeden Fall. Nachdem ich mir die Tua-Shit-Show angucken musste, war das dann echt ein gebrauchter Abend. Also wenn irgendjemand mal an die Upside-Milliarden ran will und mich irgendwie gefangen nimmt oder so, Leute, zeigt mir von gestern im Dolphins-Spiel ein Highlight, beziehungsweise ein ja, jeden Dropback von Tua. Ich unterschreibe euch alles. Das will ich nicht nochmal sehen, das kann ich mir nicht antun.
Ja. Ja, was ich auch nicht verstehe in Bezug auf Tua, wenn man sagt, ja, fehlende Waffen, O-Line schlecht und dies und das, frage ich mich ja, okay, Ryan Fitzpatrick hat EPA per Play ist auf Platz 6 und Tua auf Platz 28 mit demselben Team. Also das kann ja auch kein Argument sein, ne? Ich bin auch der Meinung, man sollte ihm, ne, also er ist für mich nicht gestorben oder so, da ich sage, Tua ist der schlechteste Quarterback der Liga. Er hat definitiv immer noch Potenzial und ich denke, da fallen auch mehrere Faktoren, spielen da wahrscheinlich eine Rolle, ne, von der Verletzung wiedergekommen. Ich meine, der hatte ja eine gebrochene Hüfte oder was hatte der, weiß ich gar nicht mehr genau, auf jeden Fall eine Hüft-OP definitiv mal gehabt und ja, ein bisschen Zeit akklimatisieren in der NFL, Vielleicht spielt das irgendwie auch eine Rolle, dass er Linkshänder ist oder so. Weiß ich nicht, was da für Probleme entstehen können. Vielleicht in irgendwelchen Abstimmungen oder so. Ich weiß es nicht, ne? Dafür habe ich halt noch keinen GFL gespielt, um das zu beurteilen. Aber ansonsten spielen da vielleicht noch ein paar Faktoren eine Rolle, ne? Ich würde ihn nicht abschreiben, aber das, was man bisher gesehen hat, war auf jeden Fall sehr, sehr schlecht. Aber ich kann mir vorstellen, dass nächstes Jahr vielleicht ein bisschen besser läuft, wenn er sich ein bisschen akklimatisiert hat an die ganze NFL, weil NFL und College sind halt verschiedene Welten, ne?
Ja, also meines Erachtens dadurch, dass die Texans ja gestern dann doch noch verloren haben, also das ist auch wieder so eine Sache gewesen.
Apropos Texans, ne? Deshaun Watson ist auch das beste Beispiel dafür, warum es kein MVP-Award geben sollte, weil wo wären die Texans ohne Deshaun Watson? Und Deshaun Watson findet in dieser Diskussion gar nicht statt, nur weil sein Teamcode ist. Aber er selber spielt halt eine überragende Saison, ne?
Ja. Also dadurch, dass die Texans verloren haben, müssen die Dolphins meines Erachtens an 3 Quarterback gehen. Ansonsten weiß ich auch nicht. Also das ist meines Erachtens unvermeidlich. Aber wir sind ja ein Fantasy-Football-Podcast und das hat uns eigentlich überhaupt nicht zu interessieren, weil wir kümmern uns nur um das, was tatsächlich geschehen ist und kümmern uns um die Spieler, die dann gedraftet werden, weil die müssen wir noch draften. Und ja, wir haben euch Anfang der Saison einige Spieler empfohlen, einige auch nicht. Und jetzt ist es Zeit, mal Awards zu verteilen. Was ist denn eigentlich diese Saison so passiert in Sachen Fantasy? Das werden wir heute machen. Bevor wir in den nächsten Folgen immer mal wieder so ein bisschen die Saisonrevue passieren lassen, vielleicht auch einzelne Positionsgruppen eingehen und so weiter und so fort, einen Blick auf die Free Agency noch geben vor der Pause. Wir werden das noch genauer ausklamüsern, aber ihr werdet auf jeden Fall High-Quality-Content wie natürlich immer geliefert kriegen. Und heute, wie gesagt, mit den Season Awards. Kurzer Disclaimer, ne? Es ist Off-Season, da müssen jetzt keine Stats mehr geballert werden, sag ich mal. Und es muss nicht alles so bierernst genommen werden. Und das war meine hervorragende Überleitung, denn ich habe heute meine Awards an Getränke verknüpft. Gut, meistens an alkoholische Getränke, aber da wir hier nicht zum Alkoholismus aufrufen wollen, gibt es diese ganzen Getränke natürlich auch in alkoholfreier Form. Ja, letztes Jahr hatte ich Gerichte, Essen, das war irgendwie einfacher als Alkohol, als Bier, aber ich hoffe, ihr könnt euch dennoch bildlich vorstellen, wie meine Awards so verteilt werden. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Fantasy Most Valuable Player, Raphael. Und da ist zunächst mal die Frage an dich, wie definiert man eigentlich den Most Valuable Player für sein Fantasy-Team?
Oh, das war schwierig. Sowieso die Frage für mich zu beantworten war sehr schwer. Ich habe da so ja fast schon 4 Spieler in der engeren Auswahl. Es war nicht so leicht. Für mich ist Fantasy-MVP derjenige, der dich zur Championship geführt hat. Zum einen natürlich durch die Saison hinweg, ja, von Woche 1 bis 15, sage ich jetzt mal, und natürlich dann nochmal in Woche 16 halt abgerissen hat. Und ja, das sind so für mich die Faktoren zum Fantasy-MVP. Ich habe mich schwer getan. Ich bin mal gespannt, was da bei dir rauskommt. Also ich glaube, meine Entscheidung wird dann letztendlich, glaube ich, ein bisschen überraschen, aber bin mal gespannt, was da kommt.
Ja, ich habe mich zwischen, ja, also gut, wenn ich wen in die engere Auswahl noch nehmen würde, dann käme ich auch wahrscheinlich auf die 4 Leute, aber letztendlich war die Entscheidung relativ klar für mich und auch nur zwischen 2 Personen. Ich fange einfach mal an, ne? Das ist, ja.
Fang mal an, ja. Ja, wir wollen natürlich alle hören, mit welchen Bieren du die Leute vergleichst.
Ja, der MVP ist noch relativ unspektakulär, weil der MVP ist halt einfach euer Lieblingsbier, ne? Weil euer Lieblingsbier, jeder kennt es einfach, keiner hat es so gerne wie ihr. Und das ist auch mein Intro zum MVP quasi. Jeder definiert MVP natürlich ein bisschen anders. Für mich ist es der Spieler, ja, der über die Saison eben, also sagen wir mal, Wins Above Replacement ist ja so eine Metrik, ne? Ich habe eben noch gesagt, werden keine Stats gewartet, aber
da habe ich mich auch gefragt, keine Stats in der Offseason, das muss man anderen Podcasten meinen.
Also Wins Above Replacement, das heißt, wie viele Siege sichert euch der Spieler im Vergleich zum Durchschnittsspieler seiner Position? Und da kann es für mich eigentlich nur einen geben, ne? Über die gesamte Saison hinaus hat ein Spieler einfach die meisten Siege beschert, hat einen kleinen Durchhänger gehabt, letztendlich dann aber die Championship geholt. Viele definieren es ja auch so, der mir die Championship holt, der ist einfach mein MVP. Und dieser Spieler, den ich habe, der hatte so ein bisschen was von allem. Lieblingsbier, ne? Keiner hat so gerne wie ihr. Alle wollen euch irgendwie was Besseres verkaufen, weil jeder hat natürlich sein eigenes Lieblingsbier, aber ihr bleibt bei eurem Lieblingsbier, ne? Und bringt euch einfach aufgrund der Subjektivität den größten Value. Und mir hat den größten Value dieses Jahr Alvin Kamara gebracht. Alvin Kamara, warum Alvin Kamara? Auch im Vergleich zu meinem zweiten, das war Devonta Adams. Und ich habe Alvin Kamara nur genommen, weil der Running Back einfach den höheren Positional Value hat im Fantasy Football. Deshalb eben nicht der Wide Receiver, sondern Alvin Kamara, trotz seiner Durststrecke. Das Gegenargument könnte ich verstehen, wenn jetzt jemand sagt, hey, in Woche, ich weiß gerade gar nicht mehr, wann es war, 13, 11, 12. Ja, genau, also da, ich hätte jetzt sogar gedacht, das wäre, war schon in den Playoffs, aber das war es ja dann noch nicht mal. Da hat er mir ein bisschen reingekotet, deswegen eben nicht, aber Alvin Kamara hatte im Endeffekt ja auch nur die anderthalb, zwei schlechten Wochen und ansonsten einfach komplett rasiert. Zu Recht auch der Running Back 1 und für mich mein MVP.
Ja, ich habe es mir fast gedacht, ne? Ich glaube, die meisten würden Kamara nehmen. Wie gesagt, mir ist es wirklich schwer gefallen. Kamara, ne, klar, hat wahrscheinlich viele Championships geholt, ne, in Woche 16 mit seinen 54 Fantasy-Punkten, hat kein Spiel verpasst, was auch definitiv mal reinfließen kann in die Evaluation, hat die meisten Fantasy-Punkte gemacht, hat per Game ist er hinter Dalvin Cook mit 0,2 Fantasy-Punkten Unterschied, also immer noch die Top-Region da, die beiden, ne, ganz klare Sache. Ja. Was gegen ihn spricht, hast du schon fast gesagt, Woche 11 und 12 mit Taysom Hill hat er einmal 10,5 und einmal 5,7 Fantasy-Punkte gemacht, in den entscheidenden, ja, wegweisenden Wochen Richtung Playoffs. Ne? Hat er sogar nur, also war er nur Running Back 15, ne? Also von Woche 11 bis 15 war er nur Running Back 15 per Game. Das war so halt seine, das waren seine Durchhängerwochen. In Woche 16, wie gesagt, dann halt komplett eskaliert. Den anderen, den ich noch überlegt hatte, war Dalvin Cook. Der hat halt die meisten Fantasy-Punkte pro Spiel mit 22,6. Das Einzige, was man ihm ankreiden kann, sind die in Anführungszeichen 14,5 Fantasy-Punkte in Woche 16. Ne? Und er hat halt ein Spiel verpasst. Also das war es eigentlich, was jetzt gegen Dalvin Cook spricht. Da kann man jetzt sagen, ist Woche 16 halt der Tiebreaker für Kamara. Ja, kann man so sehen auf jeden Fall. Da habe ich mir mal das Consistency-Ranking angeguckt. Und da ist Dalvin Cook auf Platz 1. Der hat auch 42% seiner Spiele über 22 Fantasy-Punkte gemacht. Und Alvin Kamara hat nur 26% seiner Spiele über 22 Fantasy-Punkte gemacht. In den anderen Rubriken sind sie ungefähr gleich. Da fällt übrigens auch auf, dass Derrick Henry ja deutlich abfällt gegen die beiden. Derrick Henry hat in Woche 16 auch nur 9,8 Fantasy-Punkte gemacht, aber hat insgesamt auch viermal unter 10 Fantasy-Punkte gemacht und im Schnitt halt auch 3 Fantasy-Punkte weniger als Cameron Cook. Also er fällt auf jeden Fall ein bisschen ab. Und jetzt kommt halt der, der es für mich so umgerissen hat. Du hast eben schon Positional Value angesprochen. Für mich ist es Travis Kelce. Travis Kelce ist mein MVP. Der ist natürlich easy der Tight End 1, ne? Muss ich wohl nicht mehr viel zu sagen. Was spricht für Kelce? Der hat einfach komplett alles abgerissen. Ne? Also der hat in 73% seiner Spiele mehr als 13 Fantasy-Punkte gemacht und in 93% seiner Spiele mehr als 8 Fantasy-Punkte. Ne? Und wie gesagt, der ist ein Tight End. Ne? Also ein Tight End, also 8 Punkte für ein Tight End ist halt schon so, dass du sagst, ja okay, man hat sich so gelohnt als Streamer, sage ich jetzt mal. Ist halt ein Touchdown plus 20 Yards oder so. Ne? Und der hat einfach in 93% seiner Fälle mehr als 8 Fantasy-Punkte gemacht. Wie gesagt, also unfassbare Saison. Ne? Seit Woche 8 im Schnitt 20,8 Fantasy-Punkte. Und wer sich jetzt fragt, irgendwie, wo er als Running Back oder Wide Receiver gelandet wäre, ne, der wäre einfach Running Back 4 gewesen in Total Points und per Game und Wide Receiver 3 in Total Points und per Game. Nur Stephon Diggs hat mehr Yards gefangen. Nur Hopkins, Diggs und Adams haben mehr Receptions. Also der Positional Value war so dermaßen out of control, dass ich Kelce den MVP der Saison gebe. Und um das nochmal zu verdeutlichen, Darren Waller, Tight End 2, hat 56 Fantasy-Punkte weniger als Kelce gemacht. Und Tonyan, Tight End 3, hat mit einem Spiel weniger wohlgemerkt 120 Fantasy-Punkte weniger gemacht. Also unfassbar. 105 Receptions, 1416 Yards und 11 Touchdowns für 17,3 Fantasy-Punkte pro Spiel. Also, und das als Tight End macht Kelce für mich zum MVP.
Ja, also durchaus legitim. Ich habe überhaupt keinen Tight End tatsächlich in die Verlosung überhaupt genommen. Aber jetzt, wo du es sagst, kann man da natürlich drüber nachdenken. Ich habe ein Tight End später noch in einem ganz anderen Award, aber möchte da nicht zu viel verraten. Ja, also auf jeden Fall bin ich bei dir. Bei Alvin Kamara und Dalvin Cook muss man natürlich noch dazu sagen, dass ich Half PPR jetzt bewerte. Also in Standard zum Beispiel könnte das vielleicht noch mal ein bisschen anders aussehen, weil Alvin Kamara eben ja vor allem im Receiving Game auch ein großer Faktor war. Ne? Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Aber ja, Travis Kelce, da braucht man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Sage ich später noch was zu.
Ja, die ganzen Werte, die ich auch gezählt habe, sind auch alles Half PPR. Ne?
Dann haben wir den zweiten Award of the Year und das ist der Steal of the Year. Man könnte auch sagen der Sleeper Award, aber Steal of the Year klingt ja wohl mal richtig fetzig. Und ich weiß nicht, ich habe so drei Namen. Willst du den Anfang machen oder soll ich meinen Steal of the Year sagen?
Ja, ich habe die Kategorie jetzt als Steal empfunden, nicht als Sleeper. Deswegen werde ich wahrscheinlich was ganz anderes haben als du.
Dann fang an.
Wenn du Sleeper hast, dann ist es wahrscheinlich James Robinson, denke ich mir mal. Aber ich habe jetzt Fantasy Steal of the Year, ja, so in den, ja, also ich habe zum Beispiel jetzt Keenan Allen so als in der Verlosung gehabt, ne? Der ging in der 5. Runde, Deontay Johnson ging in der 8. Runde, Antonio Gibson ging so in der 7. Runde ungefähr, James Robinson ging undrafted, ne? Also vielleicht hat man den gedraftet, aber ich habe den so eher als, also in einer anderen Kategorie eher gesehen, weil ich denke, dass der halt gar nicht vom Board ging. Und im Endeffekt ist für mich Stefon Diggs geworden als Fantasy Steal of the Year. Stefon Diggs, wie gesagt, in der 6. Runde gegangen, hat die meisten Receptions aller Wide Receiver mit 120, hat die meisten Yards aller Wide Receiver mit 1459, als Wide Receiver 3 die Saison abgeschlossen, auch nur mit 30 Fantasy-Punkten weniger als Adams und Hill, weil er einfach auch nur die Hälfte der Touchdowns gefangen hat als die beiden anderen. In Woche 16 komplett rasiert, ne, 9 Receptions, 145 Yards, 3 Touchdowns, 37 Fantasy-Punkte. Einigen, denke ich, auch die Championship geholt. Hat den 4. besten Consistency-Score aller Wide Receiver, ging in der 6. Runde vom Board, Killer-Saison. Also mein Fantasy-Stil ist Stefon Diggs, weil er einfach in der 6. Runde ging, relativ spät, und halt als Top 3 Wide Receiver abgeschlossen hat.
Ja, ich habe 2 Wide Receiver auch und Diggs ist einer davon gewesen. Deswegen kann ich jetzt ganz entspannt den anderen nennen. Und mein Steal of the Year ist so ein bisschen der Korn. Also ich habe nicht nur Bier dabei, merke ich gerade, habe auch andere Getränke dabei, aber der Korn. Es ist so vermeintlich billige Plörre, ne? Dessen Glanz so keiner richtig zu schätzen weiß. Also ich trinke sehr gerne Korn, muss ich dazu sagen. Auch pur, nicht nur Fanta-Korn, sondern auch pur. Korn ist so nichts fürs Auge, ne? Auch, du kriegst halt, also für den Geldbeutel ist es auch gut, ne? Das kostet nichts fürs Auge, aber ist halt eben richtig gut so im Abgang, diesen Korngeschmack, den liebe ich einfach, ne? Viele mögen den nicht, aber ich mag ihn und ich habe ihn schon immer gemocht. Ich habe ihn immer gefeiert, außer Pre-Draft dieses Jahr. Und das ärgert mich im Nachhinein natürlich sehr. Und ich weiß nicht, ob du dir denken kannst, wer es ist.
Ja, also Diggs wäre jetzt auch jemand gewesen wahrscheinlich, den du feierst und Pre-Draft nicht so hoch hattest. Der andere ist dann, also Keenan Allen, denke ich mal auch. Den magst du in Real Life auch. Hast du auch nicht so hoch gehabt, glaube ich.
Ja. Na, weiß den ich auch, ja. Aber einer, den wir gar nicht auf dem Schirm hatten, weil wir dachten, komm, der ist eh außen vor, das ist Robbie Anderson.
Ach so, okay. Ja.
Und Robbie Anderson ist, jetzt habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, was es ist, Nummer 17. Ich weiß nicht, ob Points per Game oder generell, aber auf jeden Fall ein ordentlicher Wide Receiver, der teilweise sogar undrafted ging. Ne? Also in vielen Ligen bei mir ging er irgendwie in der letzten Runde dann mal. Relativ spät, nach 10 auf jeden Fall in den größten Teilen der Ligen. Also einfach mega Stil, ne? Robbie Anderson hat zum Ende hin natürlich dann nicht mehr so die ganz krassen Leistungen gezeigt wie am Anfang des Jahres, aber erstmal überhaupt diesen Start von Robbie Anderson, das war so geil, Wide Receiver 1 und wir haben ihn ja schon immer gefeiert und einfach geil. Steal of the Year für mich. Also Diggs und Robbie Anderson würde ich da tatsächlich beide nennen, ja.
Ja, geil. Passt doch. Ja, Robbie Anderson, Wide Receiver 16 in der Saison. Wide Receiver 26 per Game allerdings, nur in Anführungszeichen, mit 11,4 Fantasy-Punkten pro Spiel. Hatte ein paar Down-Games, aber insgesamt, glaube ich, eine super Saison. 92 Receptions, 1057 Yards gefangen, nur 3 Touchdowns. Das war so ein bisschen der Grund, warum er nicht noch besser abgeschlossen hat. Aber ja, richtig geile Entscheidung auf jeden Fall. Da haben wir die Kategorie ja doch ungefähr gleich gesehen.
Ja.
Aber ja, beides coole Gewinner, denke ich mal. Ja.
Auf jeden Fall.
Aber ich habe noch nie Korn getrunken. Ich weiß gar nicht, was das ist.
Ja, ist auch tatsächlich nichts für jedermann, aber ich mag's einfach. Ich finde es super.
Hat das so einen Whisky-Charakter?
Boah, nee. Korn ist, ich weiß gerade tatsächlich gar nicht. Korn ist ja einfach, ja, wie der Name schon sagt, ne, Korn.
Einfach Korn, natürlich. Einfach Korn. Einfach Maiskorn.
Also, ich glaube, ja. Es ist einfach Weizen oder so. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall sehr, hat keinen intensiven Eigengeschmack, aber gerade das ist auch so, also vor allem ein guter Korn, der brennt halt auch nicht so krass und ich hatte, Heiligabend habe ich mir einen Korn für, das darf ich auch keinem erzählen, einen Korn für 30 Euro gegönnt, also einen Korn.
Ja, geil.
Der im Cognac-Fass gereift war und der war richtig, oh, der war so schön mild und so schön, der hat einen gewärmt von innen, das war schön einfach. Das ist der Steal of the Year gewesen für mich.
Geil. Was war, also die erste Kategorie war ja MVP, was ist denn dein Lieblingsbier?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich habe immer so ein momentanes Lieblingsbier, das ist Kilkenny. Und okay. Kilkenny ist ein Irish.
Hört sich türkisch an irgendwie.
Nee, Irish Red Ale ist von der Guinness Brauerei, glaube ich. Und mein absolutes Lieblingsbier, was ich jemals getrunken habe irgendwo, das kommt später noch.
Ah, okay, geil. Nice, okay. Alles klar.
Aber bevor wir zu den Lieblingsbieren kommen, haben wir den Flop of the Year natürlich noch. Und das Lustige ist, ich habe so ein bisschen das, was ich mir letztes Jahr notiert habe, nochmal als Beispiel genommen. Und da hatte ich als Flop of the Year OBJ und Juju und dachte mir, ja, könnte man dieses Jahr wiederbringen. Juju zum Ende natürlich, also gut, ihr werdet ihn wahrscheinlich gedroppt haben, wenn ihr so wart wie ich.
Wenn ihr Upside hört.
Deswegen auf jeden Fall Flop of the Year. Also er würde beides passen. Aber ja. Ich habe noch zwei andere Namen.
Ja.
Und ja, es fällt mir wirklich schwer, einen davon über den anderen zu stellen.
Ich habe ganz viele Namen.
Okay, ich hoffe einfach, dass du den zweiten Namen hast. Mein erster Name ist natürlich, das ging mir persönlich sehr emotional nah, also für meine Verhältnisse. das ist Kenny Golladay von den Detroit Lions. Ne? Okay. Und mein Flop of the Year ist so ein bisschen der Aperol Spritz. Also Aperol Spritz, das seit Jahren irgendwie trinkt das jeder, der irgendwie cool und hip sein will. Du kommst aus Düsseldorf, Mensch, da müsste man das ja kennen, ne? Wird einem verkauft als so ein total exquisites.
Das stimmt, wirklich. Ich weiß gar nicht, was das ist genau, aber das hört man ständig, wenn man so Kontakt hat mit so, sage ich jetzt mal so, mit 20
mit Juppies
bis mit 30 Frauen, so, die trinken das gerne, ne?
Ja, das.
Die auch ein bisschen genau. Mehr Geld auf dem Konto haben und so, die feiern das.
Genau, es wird einem verkauft als so ein exquisites Getränk, ne? Was teuer ist wie Sau und nur um dann eben komplett reinzukoten, ne? Also, es schmeckt irgendwie so ein bisschen wie Blutorangensaft auf Koks oder so. Also, weiß nicht.
Ach so, das ist dieses rote Getränk da,
ja. Ja, also, für mich war es nix. Sei jedem gegönnt, der es trinkt, aber ich wollte es einmal probieren, einfach weil ich gerne Sachen probiere und für mich war das der Flop of the Life. Ja, Kenny Golladay, leider Gottes.
Ja, ich habe jetzt so verletzte Spieler mal nicht berücksichtigt oder auch verletzte Spieler oder Spieler, die immer mal wieder verletzt waren, ne? wie Golladay, wie Julio Jones oder wenn man jetzt komplett verletzte Spieler nimmt, wie Barkley, McCaffrey oder so, die habe ich jetzt mal nicht berücksichtigt.
Ja, lass mich dazu gerade eine Sache sagen, Entschuldigung für die Unterbrechung, dass vor allem der Flop, weil es hieß ja nie, Kenny Golladay ist out. Hieß es ja nie. Es ging immer, ist questionable, wird nächste Woche wieder spielen, ja. Und das Problem bei mir war, warum es auch mein Flop of the Year ist, dass ich in vielen Ligen viel zu lange an Kenny Golladay festgehalten habe. Wo ich noch was hätte für ihn kriegen können, hätte ich ihn einfach verkaufen sollen. Ne? Aber da ich biased bin, weil ich einfach Kenny Golladay so liebe, Pech gehabt.
War bei Golladay aber auch nicht so einfach. Ne? Also bei Michael Thomas war es relativ einfach mit einem High Ankle Sprain. Da wusstest du, okay, das wird nichts mehr, schnell verkaufen. Bei Golladay, wie gesagt, haben die Lions natürlich auch einen super Job gemacht für uns Fantasy-Owner. Ne? Immer hin und her, ja, er spielt nicht. Und keine Ahnung, der war ja bis Woche 15 oder so nicht auf IR, ne? Oder?
Relativ spät
auf jeden Woche Fall, 16? Ja. Ich glaube, Woche 16 erst auf IR gekommen. Also komplett lächerlich. Aber ja, sehr unglücklich auf jeden Fall, ne? Ja, definitiv. Ich habe da so mehrere Kandidaten, ne? Also Jordan Howard zum Beispiel für mich auch so ein Flop of the Year, ne? Der ging auch in der 7., 8. Runde vom Board, ne? Unterirdisch auf jeden Fall, 4,3 Fantasy-Punkte pro Spiel. Wirklich, zu Jordan Howard haben wir, glaube ich, schon viel gesagt, ne, was die Dolphins sich dabei gedacht haben, keine Ahnung. Mark Ingram für mich auch jemand, der so in die Diskussion kommt, ne, ging so in der 4., 5. Runde vom Board, also auch relativ früh, ne?
Ja, ja.
5,1 Fantasy-Punkte pro Spiel, jetzt am Ende der Saison gar keine Rolle mehr gespielt. James Conner, für mich auch jemand, den man nennen kann, ging halt so in der 2., 3. Runde vom Board, also 2,09 sein ADP. Hat sich am Ende noch so ein bisschen gefangen, zwischendurch auch verletzt und so, nur 12 Spiele gemacht, ja, habe ich dann nicht mehr so richtig reingenommen. Todd Gurley kann man bestimmt auch nennen, ne, hat 14 Spiele gemacht und nur 10,5 Fantasy-Punkte pro Spiel gemacht, ging auch in der 3. Runde. David Johnson kann man, glaube ich, auch nennen, hat aber in Woche 16 dann noch gut performt. Ezekiel Elliott hätte man auch nennen können, ne, Top 3 Pick. War aber Running Back 15 per Game, also es war gar nicht so eine extrem schlechte Saison von Ezekiel Elliott. Ich habe dann mich letztendlich für Clyde Edwards-Helaire entschieden.
Ja, sehr guter Pick, ja, stimmt.
Er ist mein Flop of the Year. War ein Borderline-First-Rounder, also weiß ich nicht, 11. Pick, 12. Pick, 13. Pick, in manchen Drafts sogar der 7., 8., 9. Also ich würde einfach mal so ungefähr sagen, Borderline-First-Rounder, ja, also hätte mir vor der Saison jemand gesagt, der bleibt bei 36 Receptions als kompletter Leadback, also mit dem Damien Williams Opt-out, war für mich klar, der wird komplett zerstören. Per Game, Running Back 24, hatte kein einziges Spiel über 22 Fantasy-Punkte, hatte dafür 70% in seinen Spielen weniger als 14 Fantasy-Punkte, Clyde Edwards-Helaire ist, also 5 Spiele sogar unter 10 Fantasy-Punkte. Also für mich ist das der Bust des Jahres und für mich der Flop des Jahres, weil du einfach einen First-Rounder investiert hast und hast dafür einen Running Back 24 per Game zurückbekommen. Ja. Hat sich einfach nicht gelohnt und ganz klarer Bust für mich.
Ja, ich hätte auch Kenny Golladay oder eben Clyde Edwards-Helaire gesagt, weil der teilweise, du hast Borderline gesagt, ich habe ihn in voll vielen Ligen schon an Position 6, 7 gesehen und da war ich ja vor der Saison schon raus zum Glück.
ADP ist gehabt, tatsächlich 13, also ja. Aber ich habe auch viele Ligen gesehen, wo er so 7., 8. Pick war. Ja.
Also geh ich auch wieder voll mit, da das Ganze. Clyde Edwards-Helaire, auch der Abholspritz. Ja, das passt, würde ich sagen. Ja, das passt sehr gut.
Ja.
Die roten Farben von Kansas City, die machen das dann nochmal komplett. Also ja, das ist gut. Ja, jetzt Rookie of the Year habe ich mich echt schwer getan, weil es doch dieses Jahr echt viele gab, die da hätten in die Verlosung gekonnt. Ne? Ich
hätte so gerne T. Higgins genommen, aber konnte ich nicht.
Ja. T. Higgins einfach, ich glaube, wenn Joe Burrow da das Ganze durchgezogen hätte, dann wäre das echt eine Success-Story gewesen, aber ja, so schwierig. Ich habe 2 Namen jetzt auch wieder, beide tatsächlich auch Wide Receiver und das ist so ein bisschen das Störtebeker Scotch Ale. Also man sieht einfach, was in diesem Bier, ja, das ist ein Bier von Störtebeker, wie der Name sagt, mit Whisky-Flavor. Ich weiß gar nicht, ob da auch ein bisschen Whisky reingemixt ist, aber auf jeden Fall mit Flavor. Und du siehst, also hat auch 9,5%, deswegen könnte schon sein, dass da so ein bisschen was reingepuncht ist. Also du siehst etwas in diesem Bier, was andere nicht sehen. Ne? Du wirst auch einfach nicht enttäuscht. Der erste Schluck, der bringt dein Herz zum Rasen und du bist einfach verliebt, ne? Willst es weiter genießen. Und diese Beschreibung, die hätte eigentlich meinerseits hervorragend auf Brandon Ayuk gepasst. Brandon Ayuk ist aber nur Wide Receiver 15 per Game und es gibt natürlich einen, der besser war und das ist Justin Jefferson. Justin Jefferson für mich der absolute Fantasy Rookie of the Year. Wer den gezogen hat, der Bombe. Vor allem in Dynasty natürlich, also geil.
Ja, ich habe auch Justin Jefferson genommen. Ja, einfach unfassbar. Dann hat er den Rekord von Randy Moss, glaube ich, jetzt sogar letztes Jahr noch so gebrochen. Ne? Ja, richtig krass auf jeden Fall. Per Game Wide Receiver 11 mit 13,9 Fantasy-Punkten, hat 26% seiner Spiele mehr als 19 Fantasy-Punkte gemacht. Also hatte richtige Boom-Wochen auch dabei. War aber auch relativ konstant, ne? 46% seiner Spiele mehr als 13 Fantasy-Punkte gemacht. Also als Rookie, also wirklich unfassbare Saison. Also wirklich Respekt. Man könnte hier jetzt noch Justin Herbert nennen, wenn man jetzt auf Quarterback geht, ne? Mit einer herausragenden Saison, wie ich finde. James Robinson ist halt auch ein Rookie, ne?
Ja.
Den kann man hier auch nennen, ne? Aber ja, ich habe mich letztendlich auch für Justin Jefferson entschieden und geht das voll mit.
Ja. Ja, James Robinson, Jonathan Taylor auch, wenn man hinten raus das Ganze betrachtet. Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel Miles Sanders, also es ist ja eine ähnliche Story, am Anfang der Saison ein bisschen weniger und hinten raus dann komplett eskaliert, ne? Und also gibt viele Namen, aber Justin Jefferson, ich glaube, da führt einfach kein Weg dran vorbei. 1000, jetzt muss ich gerade gucken, 267 Yards und da ist das Spiel von gestern, glaube ich, noch gar nicht mit drin.
Ja, genau.
Also, ja, Mensch, hervorragend. Ja. Ja. Ah, deswegen hatte ich eben auch Unterschiede zu 15 und 16, weil gestern noch nicht drin war. Siehste, da haben wir es doch. Dann sind wir uns da sehr einig und wir können zum One-Hit-Wonder kommen. Und da hatte ich auch letztes Jahr natürlich mal geguckt, was hatte ich denn da? Antonio Brown und Sony Michel in Dynasty. Und das fand ich ganz lustig, weil Sony Michel ja jetzt, es sieht so aus, als wäre er tatsächlich weiter der Leadback in New England, weil er spielt wieder. Aber
ja, aber Damien Harris ist verletzt, meine ich.
Ja, okay, ich bin, also wie gesagt, worauf ich hinaus will, ich bin trotzdem der Meinung, Sony Michel, ich bleib bei meinem letztjährigen Take, ist One and Wonder, aber für dieses Jahr.
Aber man muss sagen, wenn Sony Michel jetzt sogar Bälle fängt und da dann zum Touchdown läuft, dann ist das geile Limit auf jeden Fall.
Ne? Das stimmt, ja, leider. Aber.
Aber Damien Harris war out, ne, deswegen war der wieder Leadback.
Ja, genau, und wir kommen zu diesem Jahr. Dieses Jahr das One and Wonder und ich habe überlegt, ob ich echt einigen Leuten ans Bein pissen soll. Aber es wäre wieder Verletzungen gewesen, ne? Christian McCaffrey, mein One-Hit-Wonder, wäre aber, glaube ich, nicht so, wäre dem Ganzen nicht gerecht geworden, deswegen.
Ja, deswegen, aber fair auf jeden Fall.
Ich habe einen anderen genommen, aber auch einen Running Back. Naja, ein Receiving, nein, er ist kein Receiving Back, er ist ein Running Back. Und das ist so jedes Bier auf jeder Hochzeit oder jeder anderen geilen Veranstaltung, ne? Ich habe mir zum Beispiel gedacht, ich hatte ja Junggesellenabschied vor, wie lange bin ich jetzt verheiratet? Ich glaube eineinhalb Jahren, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall hatte ich irgendwann mal Junggesellenabschied und da haben wir Amstel getrunken, weil wir sind nach Amsterdam gefahren. Damals konnte man es noch ohne Probleme. Und für die jüngeren Zuhörer, was?
Ich habe das Foto noch von dir. Ganz viele Biersorten und Amstel waren, glaube ich, keine Ahnung, 15 Dosen oder so. Hast du mir noch ein Foto geschickt? Da war ich, glaube ich, auf dem Weg nach Holland. Weißt du noch, kannst du dich noch erinnern? Ich war auf dem Weg nach Holland zum Strand und da hattest du, glaube ich, dann... Das war dein alljährliches Wiedersehen, ja, mit dem Junggesellenabschied-Team, ne?
Genau, ja, seitdem stimmt, machen wir immer Revival, ja.
Ja, stimmt, so war das, ja.
Geil. Ja, also das Amstel, genau, mein Junggesellenabschied und du trinkst es an dem einen Abend und denkst, boah, scheiße, ist das geil, ne? Das ist mein Lebenselixier. Und dann wachst du am nächsten Tag auf und ja, gehst zum Frühstück, siehst dann Amstel stehen, schnappst es dir und denkst dir, boah, okay. Das ist es irgendwie doch nicht. Und genau,
das ist es doch nicht.
Genau den Fall hatten wir dieses Jahr mit mehreren Spielern, aber der eine andere Spieler hatte noch einen größeren Floor jede Woche. Deswegen ist es für mich Rex Burkhead, der eine Woche komplett eskaliert ist. Und zum Glück haben wir von ihm abgeraten und danach einfach nichts mehr passiert. Ne? Also Rex Burkhead, mein One-Hit-Wonder 2020.
Ja, der hat, um den da zu nehmen, hat er mir zu viele Spiele über 20 Punkte gemacht. Ich glaube, der hatte insgesamt, oder über 15, ich glaube, der hatte insgesamt 3 Spiele oder so, wo er mehr als 15 gemacht hat. Natürlich beim Rest reingekotet. Der war auch zwischenzeitlich noch hier in der Verlosung bei mir bei One-Hit-Wonder, aber als ich dann geguckt habe, hatte der, glaube ich, ein paar Spiele, ja, wo er dann noch ein paar Fantasy-Punkte gemacht hat, also, weißt du?
So, ja, er hat einmal über 30 gemacht und einmal 20 und 14, meine ich, ja.
Ja, genau, 30, 20, 14, genau, ja. Ja, definitiv vertretbar. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe so viele, wo ich sage, boah, der war doch ein One, der war einer. Slayton für mich zum Beispiel einer. Woche 1 gegen Pittsburgh, 25 Fantasy-Punkte. Danach kam halt so gut wie gar nichts mehr. Ne, ist insgesamt aufs Jahr bezogen. Wide Receiver 72 per Game. Überleg mal, ja. 72 per Game. In Woche 1 25 Fantasy-Punkte und danach gar nichts mehr. Edelman war für mich auch in der Verlosung, auch ein anderer Patriot. Woche 1 10 Fantasy-Punkte, Woche 2 21,9 Fantasy-Punkte und danach halt 3 Fantasy-Punkte, 5 Fantasy-Punkte, 3 Fantasy-Punkte, 1 Fantasy-Punkt und dann auf IR. Also eigentlich nur 2 Spiele gemacht, wo er geliefert hat. Dann hatte ich noch Cedric Wilson. Kannst du dich noch an den erinnern?
Yo.
Cedric Wilson.
Yo.
Hatte 25,2 Fantasy-Punkte gegen Seattle in Woche 3, hatte 107 Yards für 2 Touchdowns, war der Wide Receiver 3 in der Woche tatsächlich und danach halt, ja, komplett vom Erdboden verschwunden.
So, dass ich an den zum Beispiel gar nicht mehr gedacht hatte jetzt bei dieser Rubrik. Also,
ja, ne?
Krass,
genau. Ja. Der hatte echt nur dieses eine Spiel. OBJ könnte man auch noch nennen ungefähr, ne? Der hatte ja in Woche 2 15 Fantasy-Punkte, in Woche 4 gegen Dallas 35,9 Fantasy-Punkte, wo er da 5 Receptions, 81 Yards, 2 Touchdowns und noch einen Rushing-Touchdown hatte. Insgesamt, glaube ich, 153 Total Yards in dem Spiel und 3 Touchdowns. War damit der beste Wide Receiver der Woche. Ja, und danach kennen wir alle die Story, ne? Hat sich dann verletzt, hatte dann schlechte Spiele hin und her. Also war für mich auch in der Verlosung. Kannst dich noch erinnern an Richie fucking James Jr.?
Ja.
Auch richtig geil in Woche 9, ne? 28,9 Fantasy-Punkte, 9 Receptions, 184 Yards, 1 Touchdown, als er der einzige Wide Receiver bei den 49ers war.
Ja, genau.
Der war der beste Wide Receiver der Woche vor Tyreek Hill, der hatte 28,6 und vor Devonta Adams, der hatte 28,3 und wie gesagt, Richie James Jr. mit 28,9. Also, ja, richtig geile Woche da in Woche 9. Und dann habe ich aber gedacht, ach, da waren da noch 2 Running Backs in Woche 16, die komplett eskaliert sind und sonst nie was gemacht haben.
Ja, okay.
Und das war einmal Samaje Perine, ne? Den ja, keine so aufgestellt hat in Woche 16. Der war Top 3 Running Back in der Woche mit 27,6 Fantasy-Punkten. Und der andere, AJ Dillon, ne?
Ja.
In Woche 16, 21 Carries, 124 Yards, 2 Touchdowns. Und ich glaube, gestern hatte der, keine Ahnung, 4-5 Carries oder so, also wieder gar nichts gemacht. Ja, und jetzt habe ich so viele Spieler genannt und ich kann mich nicht entscheiden, ne? Wer ist, wen soll ich nehmen? One-Hit-Wonder nehme ich, ich glaube, ich nehme Richie James, weil das war, ja, also die beste Wide-Receiver-Leistung in der Woche, danach und davor nichts mehr gemacht. Das ist, glaube ich, auch ein Special-Teamer. Ich nehme Richie James Jr., ist meine Wahl.
Ja, da waren wir, also da, ich glaube, bei Richie James war zum Glück jeder so ein bisschen weg. Und bei Rex Burkhead haben alle gesagt, yo, nimm den vom Waiver-Wire auf, was ich so quer gelesen habe. Deswegen war das so meine Wahl. Aber Richie James oder auch Cedric Wilson natürlich hervorragende Picks für diese Kategorie, würde ich sagen. Ja, also, ja. Junge, Wilson hatte ich schon wieder komplett vergessen. Geil.
ein Update noch kurz zu AJ Dillon. Vergesst, was ich gesagt habe. Der hatte einen Carry gestern.
Ja.
Einen einzigen.
Ja, ja.
Weil da hatten ja auch schon viele Angst, was mit Aaron Jones und AJ Dillon, the next man und
so. Gar nichts, ja. Aaron Jones wird seinen Vertrag bei den Packers weiter unterschreiben und dann geht's weiter los. Aaron Jones ja auch. Also wir werden ja noch einen Running Back Recap machen, deswegen, ja, sage ich dazu jetzt nichts. Aber, ja, schön. Ja, Mensch, wir haben noch ein paar Kategorien, die, ich sag mal, in der Reihe sind. Danach kommen meine, ich kam aus dem Award-Verteilen gar nicht mehr raus, muss ich jetzt schon mal ankündigen. Also könnte mich
ist, auch gehen, ist auch geil, ist auch echt eine lustige Folge, feiere ich auf jeden Fall. Freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn wir die Awards verteilen, weil das ist, macht einfach richtig Laune, wo ich jetzt auch die Flops und so mir nochmal angeguckt habe und die One-Hand-Wonder und so, das hat schon echt Laune gemacht.
Ja, mega. Aber jetzt haben wir den Comeback Player of the Year und ich habe den Comeback Player of the Year nochmal unterteilt. Ich habe tatsächlich den Comeback Player während der Saison, also ich sag's einfach mal, es ist der Glühwein Award, nenne ich ihn mal, weil Glühwein ist eigentlich so nur im Dezember zu gebrauchen, ne? Sonst die ja das ganze Jahr über kannst du den ja nicht saufen, aber so auf den Weihnachtsmärkten, sofern denn welche stattfinden, da geht der schon gut rein, ne? Und das ist der David Montgomery.
Ey, nein! Mann, ich wollte richtig einen raushauen mit David Montgomery als Comeback-Player.
Ah,
Mann.
Ja, das ist schiefgegangen.
Ja,
okay. Komm, wir spulen nochmal zurück und du darfst anfangen.
Nee, erzähl mal. Warum hast du Monty genommen? Erzähl mal.
Ja,
richtig geil. Der Pick ist so geil. Comeback Player of the Year, David Montgomery, feier ich.
Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass also wir ja auch gesagt haben, David Montgomery ist einfach schlecht und er kann einfach nichts als Running Back. Und teilweise wurde er ja auch, also nicht nur teilweise, er wurde ja in allen Medien komplett zerrissen und verschrien und
Memes sind ja auch. Ne?
Die Bears müssen da irgendwas machen auf Running Back. Und wir haben ja dann in dem, oder beziehungsweise du hast es ja freundlicherweise vorformuliert, in diesem Leadblog-Artikel die Playoff-Trade-Targets genannt. Mhm. Und da war Montgomery natürlich mit seinem Schedule ja bombastisch. Und das hat er ja uns auch bewiesen, was er dann Ende der Saison dann leisten kann. Und da ist er einfach so krass zurückgekommen. Deswegen Comeback Player of the Year. Jetzt wäre natürlich die spannende Frage, was machen wir mit ihm nächstes Jahr? Meine Meinung dazu kennst du. Ich habe ihn dir Philipp Lindsay abgenommen für ihn. Ja. Haben wir auch in der letzten Folge, glaube ich, sogar jetzt Déjà-vu gerade. Aber ja, einfach Comeback Player of the Year. Dieses Jahr schlecht gestartet, super geil gegen Ende. Geil.
Ja, auf jeden Fall. Super verdienter Pick. Ja, Montgomery, er hat halt dieses Jahr auch viel in der Luft gemacht, ne? Und das wird er halt so nicht wiederholen können. Hat er 45 Receptions, 375 Receiving Yards, 2 Touchdowns. Und wenn Tarik Cohen wieder zurückkommt, dann wird er wieder diese Rolle bekommen. Am Boden war er halt auch die letzten Wochen auch nicht so ultra effektiv, ne? Hat natürlich viele Yards gemacht, weil er halt viele Attempts hatte. Aber ich denke, dass das wird wieder. Ja, er ist für mich so ein Floor-Spieler, ne? So ein Low-End Running Back 2, ne, so in der Richtung ungefähr. Running Back 24 bis 28 oder so wird er wahrscheinlich irgendwo landen. Weil er halt so ein Rushing-Floor hat, aber halt wenig Upside, ne? Definitiv. Aber ja, dieses Jahr komplett abgerissen zum Ende der Saison, ne? Übrigens, letztes Jahr Running Back 35 per Game, dieses Jahr Running Back 7 per Game. Also einen Riesensprung gemacht zu letztem Jahr. Von Woche 12 bis 16 übrigens die meisten Fantasy-Punkte aller Running Backs erzielt, ne? Mhm. Montgomery mit 118 Fantasy-Punkten, Kamara mit 112, Henry mit 112 und Chubb mit 94. Also, ich glaube, das sagt alles, wie krass David Montgomery einfach abgerissen hat zum Ende der Saison. Unfassbar. Das war, also, ich war auch so froh, ne? Weil es ist ja auch immer, ich meine, wir sagen den Leuten ja wirklich, tradet für diese Leute oder tradet die weg. Und wenn das dann nicht eintrifft, dann denkt man sich so, ah, scheiße, ne? Solche Travis Fulgham, ne? Da war ich auch überzeugt, dass der weiterhin da der Wide Receiver 1 wird, hat komplett reingekotet und ich habe Leuten gesagt, die sollen für den traden. Ne? Das tut dann immer weh. Mhm. Und wenn das da bei Montgomery halt dann wirklich funktioniert, dann freut es einen natürlich umso mehr. Und dass er halt der beste Running Back da in Woche 12 bis 16 ist, das hätte ich halt auch nicht gedacht, ne? Dass er so komplett abreißt. Also unfassbar. Ein anderer, den ich noch hatte, oder andere, die ich noch hatte, war zum Beispiel Brandon Cooks. Für mich jemand, Comeback Player of the Year auch. Ja. Eine super Saison gespielt. Alvin Kamara. sicherlich auch in der Verlosung als Comeback Player of the Year. Ronald Jones finde ich auch, ne? Der wird ja auch immer so ein bisschen klein gehalten. Für mich auch eine super Saison gespielt. Und wen ich noch hatte, war Will Fuller. Ne? Also,
jo, das ist ja.
Ne? Also Will Fuller geht auch ein bisschen unter. Per Game Wide Receiver 8. Echt eine hervorragende Saison gespielt. Leider dann hier mit dem, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Doping ist, ne? Keine Ahnung, ob der Arzt da vielleicht was falsch gemacht hat, ob er was falsch gemacht hat. Will ich jetzt gar nicht bewerten, aber White Receiver 8 per Game, hervorragende Saison und richtiges Bounceback hingelegt. Also Comeback-Player, aber für mich trotzdem Montgomery.
Ja, ja, Will Fuller auch eine nette Erwähnung, auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Ich habe noch einen fürs gesamte Jahr tatsächlich auch, den du jetzt noch nicht genannt hast. Das ist einfach Kareem Hunt. Ich habe jetzt gerade per Game gehabt. Da ist er ein bisschen weiter unten. Ist er gerade noch so Running Back 1 oder irgendwie Borderline 2, glaube ich. Und über die gesamte Punktzahl gesehen Running Back 8. Also dadurch, dass Nick Chubb natürlich auch ausgefallen ist, klar. Wobei er da ja sogar schlechter war, als wenn Nick Chubb gespielt hat. Also für mich auf jeden Fall hervorragender Comeback-Player, aus dem Nichts ja auch, von Kansas City damals gecuttet, dann ja zu den Browns letztes Jahr da schon gespielt und dieses Jahr dann ordentlich abgerissen. Also ja, schön in diesem Run-Heavy-Ansatz. Ich bin gespannt, was die in den Playoffs bringen. Jetzt gegen die Steelers geht's, glaube ich. Ne? Also ja. Ja, ne, gegen die Steelers, genau. Ja, also die Wiederauflage quasi von gestern und ja, ich bin gespannt.
Ich hatte noch Corey Davis auch hatte ich auch noch so im Blick. Auch Wide Receiver 22 per Game. Den hatten ja auch alle abgeschrieben eigentlich schon. Ne? Unter anderem ich natürlich auch. Kam stark wieder zurück auch. Ne? Corey Davis kann man, glaube ich, auch nennen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir zwei Waiver Wire Pickups. Einmal den guten und einmal den schlechten. Also den Waiver Wire Pickup of the Year. Und da kann es... Ja, doch, es kann schon zwei geben, glaube ich. Ich habe hier drei Namen stehen, den dritten, T. Higgins, würde ich aber mal außen vor lassen. Also dadurch, dass Joe Burrow eben im Out war, danach, dann sonst wäre das vielleicht was geworden. Aber zwei Namen muss man eigentlich haben und das ist so der Schlappe Seppel Winterbock. Ne? Schlappe Seppel Winterbock, ein hervorragendes Bier, kann ich nur sagen. Keiner kennt es.
Auch noch nie gehört.
Ja, siehst du, sag ich ja. Keiner kennt es. Und selbst die Leute, die so die Brauerei kennen, von der das Schlappe Seppel Winterbock kommt und das Bier auch im Regal sehen, die würden einem davon abraten, ne? So ein Winterbock, wer braucht denn sowas für den Übergang, ne? Aber Schlappe Seppel Winterbock schmeckt einfach herrlich und das ist so der James Robinson. Da rät dir Anfang der Saison irgendwie jeder von ab, sagt, oh nee, lass mal, mach mal Osigbo oder mach mal, komm, ich hab den Covid-Namen schon vergessen, Rykel Armstead, sorry. Der geht da richtig steil und Upside hat natürlich empfohlen, James Robinson, den Schlappe Seppel Winterbock, das geile Bier, das müsst ihr nehmen, James Robinson. Und der hat durchaus einige Ligen gewonnen. Du hast eben schon gesagt, man könnte ihn auch als Rookie of the Year betiteln, natürlich. Ich habe ihn bei Waiver Wire Pickup of the Year und denke, es kann, wenn nur noch einen anderen geben, aber ich glaube, an James Robinson ist da meine klare Nummer eins einfach.
James Robinson habe ich natürlich hier auch drin, ne? Per Game Running Back 6, nur ein Spiel unter 9,5 Fantasy-Punkten, super konstant, hat halt leider in Woche 16 nicht gespielt, ne? Das ist halt so ein bisschen schade, da konnte man ihn nicht aufstellen. Brandon Ayuk hatte ich auch noch in der Diskussion, Wide Receiver 16 per Game, ne? Leider auch in Woche 16 nur 3,6 Fantasy-Punkte, den hat man wahrscheinlich so in Woche 4 aufgenommen, ne? Nachdem er in Woche 3 18 Fantasy-Punkte erzielt hat, hat man den wahrscheinlich in Woche 4 geclaimed. Danach hatte er nur 3 Spiele unter 10 Fantasy-Punkten, ne? Und 6 Mal über 14 Fantasy-Punkten. Also richtig, richtig stark. In den Wochen 13, 14, 15, also in den wichtigsten Wochen quasi, hatte er 18, 17 und 18 Fantasy-Punkten. Wie gesagt, leider in Woche 16 halt nur 3,6. Wen ich noch hatte, war Myles Gaskin. Ne? Myles Gaskin für mich auch jemand, Waiver-Wire-Pickup, wert in der Diskussion auf jeden Fall. Running Back 8 per Game. In der wichtigsten Woche in der Championship Week in Woche 16 31,4 Fantasy-Punkte gemacht. Hat halt leider 6 Spiele verpasst. Ne?
Ja, ja.
Deswegen fällt er wahrscheinlich raus und man muss James Robinson nehmen. Aber Myles Gaskin, für mich jemand, den man auch mal erwähnt haben muss, war knapp, ist knapp Zweiter geworden. Für mich James Robinson auch der Waiver Wire Pickup of the Year.
Ja, krass. Ich habe auf zweiter Position eigentlich relativ klar Mike Davis gehabt.
Okay.
Obwohl er natürlich gegen Ende dann eben nicht mehr die Zahlen aufgelegt hat, wie er sie am Anfang der Saison gemacht hat. Aber der wird ja so viele Spiele gewonnen haben, denke ich mal. Ich hatte leider nie die Möglichkeit, ihn zu haben. Und von daher...
Ja, er hatte ja wahrscheinlich am Anfang der Saison, ne, von Woche 3 bis 6 oder 3 bis 5 besser gesagt, also die drei Spiele hat er 19, 19 und 25 Fantasy-Punkte gemacht, hat aber danach dann auch 10 Fantasy-Punkte, 6 Fantasy-Punkte, 8 Fantasy-Punkte, 6 Fantasy-Punkte, 6 Fantasy-Punkte. Also ja, im Endeffekt hat er natürlich dann auch alle Spiele gemacht letztendlich, ne? Was vielleicht der Tiebreaker gegenüber Myles Gaskin sein kann, aber halt auch in Woche 16 auch nur 8 Fantasy-Punkte gemacht, ne?
Naja.
Zwischendurch dann nochmal 23 gegen Denver, aber so ansonsten nicht immer abgerissen, ne? Am Anfang der Saison noch wirklich komplett abgerissen, aber an sich Mike Davis jetzt für mich, ja, war per Game Running Back 21, also immer gar nicht mal so schlecht, aber Myles Gaskin sticht da ein bisschen hervor, aber ja, wer Zweiter oder Dritter ist, interessiert ja auch keinen.
Genau.
Wer gewonnen hat, interessiert.
James Robinson ist da unsere richtig klare Nummer 1. Und das Lustige ist, wir kommen zum Worst Waiver Wire Pickup of the Year Und das war so ein bisschen, ich würde mal sagen, so der vergorene Wein, ne? Wenn du so eine geile Flasche Wein hast, die auch, sagen wir mal, war auch teuer, sieht geil aus, aber steht schon zu lange und nach der Öffnung schmeckst du eigentlich nur noch Essig. Also Weintrinker werden diesen Moment kennen.
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Ja, also, ne, Weintrinker werden den Moment kennen. Und ich habe zwei Namen. Einer davon ist Mike Davis.
Ja, okay, das ist ja geil.
Weil du pickst ihn auf und dann ist er drei Spiele so richtig geil, ne? Und danach denkst du dir jedes Mal, yo, jetzt, das ist er. Denkst dir, geil, ja, genau. Christian McCaffrey fällt aus, jetzt spiele ich Mike Davis und der reißt wieder ab und das tut er halt nicht, ne? Du hast es gerade eben erwähnt, einmal die Woche 23. Also deswegen, er kann irgendwie in beiden Kategorien mitspielen, sehr, sehr verrückt irgendwie. Und ich würde sagen, der Worst Waiver Wire Pickup ist tatsächlich Nyheim Hines.
Ah.
Weil Nyheim Hines, das ist auch so einer, an dem hast du jede Woche festgehalten, weil du denkst, der kann seine Woche, was war's, zwei oder sogar eins?
Eins.
Eins, genau, eins war's. Kann er nochmal wiederholen, weil er einfach die Receiving Threat bei den Colts ist. Aber er hat ja auch seinen Floor von irgendwie 5 Punkten oder so, aber das bringt ja halt nichts. Ne? Deswegen für mich, also ich hätte ihn nirgendwo mehr aufgestellt und wenn ihr das gemacht habt und ihn aufgenommen habt, für wahrscheinlich viel Geld nach Woche 1, deswegen einfach mein Worst Waiver Pickup.
Ja, coole Wahl. Ich habe auch einen von den Colts tatsächlich. Die sind auch so eine graue Maus, ne? Hast du irgendwelche Emotionen, wenn du an die Colts denkst? Also ich glaube, die werden auch richtig abgeschlachtet von den Bills.
Ja, tatsächlich also, nicht, ne? Ich sehe dieses Pferd vor mir, wie es mit seinem fetten Bauch da so tanzt, aber mehr auch nicht, ne?
Ja, ich habe auch echt keine Emotionen da irgendwie. Aber lustig, dass ich auch einen von den Codes habe. Nyheim Hines, eine faire Wahl, über den habe ich gar nicht nachgedacht, weil ich immer so dachte, okay, war ja klar, dass es ein Committee Backfield ist, ne? Aber ja, ich doch in Woche 1 halt wirklich 23 Fantasy-Punkte gemacht, dann dachte man, okay, der ist dieses Receiving Threat, war ja im Endeffekt auch, aber hat halt nicht konstant Punkte geliefert, ne? Ich habe mich dann entschieden für Michael Pittman,
ja.
Weil er in Woche 10 hatte er sein Boom-Spiel, ne? Da hatte er 7 Receptions, 101 Yards und 15 Fantasy-Punkte, dann hat man ihn halt vom Waiver-Wire geholt, wahrscheinlich mit seinem letzten Geld oder Geld investiert, was man noch hatte. Ja, und dann hat er halt in Woche 11 gegen Green Bay, hatte er 3 Receptions, 66 Yards und einen Touchdown, also 14 Fantasy-Punkte. Und dann dachte man sich, okay, gut, da hat er 2 Spiele über 14 Fantasy-Punkte gemacht, hat sogar aus wenig Receptions viel gemacht, weil er einfach ein dynamischer Spieler ist. Und dann hat man den wahrscheinlich, ja, in Woche 12, 13, 14 bestimmt aufgestellt, weil man halt an sein Talent geglaubt hat. Ja, in Woche 12 hat er halt 3,8 Fantasy-Punkte gemacht, in Woche 13 7 Fantasy-Punkte, in Woche 14 5 Fantasy-Punkte. Und wenn man dann irgendwie ganz, wenn es dann ganz blöd gelaufen ist, in Woche 15 und 16 mit 2 und 5 Fantasy-Punkten. Also für mich ist der Worst Waiver Pickup, weil man den aufgenommen hat, dann hat man ihn gespielt und er hat 14 Fantasy-Punkte gemacht und danach hat er halt gar nichts mehr gemacht. Also 2 Spiele um die 15 Fantasy-Punkte und danach nur Kurt. Und ja, tatsächlich White Receiver 96 per Game.
Ja. Also eine hervorragende Wahl, wenn man vor allem daran denkt, dass im Upside Bowl, da wurde ja nach Woche 11 die Finalrunde eingeläutet und da hat ihn Andy Rick in Runde 3 gedraftet. Michael Pittman genau. An 3.10 und das ist natürlich dann schon, also wir waren ja auch, also zumindest ich war ja super hyped auf Michael Pittman, muss ich ehrlich gestehen, und das ist natürlich dann schon ein herber Schlag gewesen. Schöne Grüße übrigens nochmal an den Sieger, The Only One hat den Upside Bowl gewonnen, nochmal eine kleine Erwähnung. Aber ja, also das war schon eine fiese Sache tatsächlich. Ja, ich habe ihn glaube ich auch 4 Wochen in Folge als Waiver Pickup empfohlen, weil ich wirklich an ihn geglaubt habe und dann kam T.Y. Ja. Hilton wieder. Ja.
Ja, und das ist halt das, was dir dann wehtut, ne? Dass du ihn halt, also er hat 2 gute Spiele gemacht und dann hast du ihn halt aufgestellt, mal mindestens in Woche 12 und 13 auf jeden Fall aufgestellt. Da hat er halt 3 und 7 Fantasy-Punkte. Und wenn du halt wirklich an ihn komplett geglaubt hast, dann in Woche 14 noch aufgestellt. Ja, und da hat er halt komplett reingekotet. Und deswegen war das so für mich derjenige, wo ich sage, okay, das war, hat ja in den wichtigen Wochen, in diesen Wochen 12, 13, 14 halt wirklich wehgetan.
Ja, das stimmt. Gerade Eilmeldung, Chargers fired Anthony Lynn this morning per sources.
Korrekt.
Also,
das war super.
Das ist, ja, nach einigen Coaching-Entscheidungen da auf jeden Fall, ja. So, machen wir weiter im Text, ne? Jetzt sind so diese klassischen Awards sind so ein bisschen abgeschlossen und ja, jetzt kommen wir an unsere eigenen Awards, die wir uns mal überlegt haben. Ich habe da jetzt noch an der Zahl, boah, scheiße, es sind noch 10 Stück. Also, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Den hatte ich letztes Jahr auch schon tatsächlich. Das ist der Most Fun Player to Watch und to Own. Das ist das 805. Mein absolutes Lieblingsbier, Raphael, nachdem du eben gefragt hast, 805 geschrieben.
Ach so.
805, okay. Einfach ein Genuss. Ja, das habe ich auch letztes Jahr erst kennengelernt. Das ist, kommt aus der Bay Area. Und ich habe es mir tatsächlich das erste Mal gegönnt, ohne Erwartungen. Ich glaube, das war in irgendeiner Giants Baseball Kneipe, wo ich noch fragen musste, ob die überhaupt mal das Thursday Night Football Game anmachen können. War noch die einzigen, glaube ich, in diesem Laden. Aber habe es mir dann gegönnt, ohne Erwartungen. Und danach habe ich direkt nochmal nachgefragt, was ist denn diese Köstlichkeit? Ne? Ich habe es nicht verstanden, was er mir gesagt hat. Irgendwie 805, ich dachte mir, okay, was ist das? Aber egal. Und genau so verhält es sich mit Antonio Gibson. Da denkt man sich so, hä, Antonio Gibson? War der nicht mal Wide Receiver? Und ja, der war irgendwann mal Wide Receiver im College, Running Back dann auch, und hat in den richtigen Spielen für ordentlich Furore gesorgt, einfach Lust auf mehr gemacht, ne? Mit dem guten Gamescript, was hoffentlich die Washington Footballer nächstes Jahr haben, und weiterem Training, vor allem im Pass-Blocking. Ein richtig geiler Back, jetzt schon Running Back 15 per Game. Und also ich überdrafte ihn nächstes Jahr, wo es nur geht.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall einer, den man definitiv mal nennen muss. Der kam jetzt ein bisschen zu kurz. Hätte wahrscheinlich auch ein Rookie of the Year oder irgendwo stattfinden können. Ne? Hatte leider nur 5 Mal unter 10 Fantasy-Punkten. In Woche 16 leider nur 8 Fantasy-Punkte. Wurde aber nie so von der Leine gelassen, richtig. Ne?
Trotzdem ja, genau.
Eine Mega-Saison auf jeden Fall. Hat richtig, richtig gut performt. Definitiv. Kann man nennen auf jeden Fall. Ich habe da einen anderen. Ich habe da tatsächlich DK Metcalf genommen. Für mich der most fun player to watch. Und ja, also was soll man zu DK Metcalf sagen? Guckt euch den Touchdown-Saving-Tackle gegen die Cardinals an. Der war vom anderen Stern. Guckt euch die 10 Touchdowns an, die er gemacht hat. Ne? Die waren vom anderen Stern. Diese Dynamik, diese Explosivität. Unfassbar. Wide Receiver 5 in der ganzen Season. Wide Receiver 6 per Game. Also ja, unfassbare Saison von DK Metcalf. Für mich war das der most fun player to watch. Und nicht mal ansatzweise hätte ich jemand anders genommen. Ich hätte vielleicht noch Keenan Allen überlegt. Wide Receiver 9 per Game. Leider mit den Verletzungen zum Ende der Saison mit einem faden Beigeschmack. Ne? Hat ja vielen vielleicht auch die Playoffs gekostet. Mhm. Aber trotzdem eine Mega-Saison auch von Keenan Allen. Ne? Aber DK Metcalf, so most fun player für mich, DK Metcalf.
Ja, das passt auf jeden Fall. Hat mir vor allem auch am Anfang der Saison viel Spaß gemacht, weil ich ihn ja in einigen Ligen auch hatte. Jetzt zum Ende mit dem ganzen Seahawks-Gedöns da auch nicht mehr so geil, aber auf jeden Fall ein hervorragender Wide Receiver. Da kommt auch einiges auf uns zu, denke ich. Dann, jetzt haben die Awards bei mir keinen Namen mehr. Letztes Jahr übrigens, ich hatte genau diesen Spieler letztes Jahr in genau derselben Kategorie da. Damals war es der Schnitzel Award. Dieses Jahr ist es so ein bisschen das frisch gezapfte in der Kneipe. Es ist meistens preiswert, nichts Besonderes, aber wirklich grundsolides und frisch gezapftes geht einfach immer. Und das ist für mich Cole Beasley. Den haben wir oft empfohlen, war ein super Flex-Guy. Genau dasselbe wie letztes Jahr. Könnte man überlegen, ob da ein Muster drin steckt und man ihn vielleicht auch ein bisschen höher draften sollte. Aber auf jeden Fall, Cole Beasley hat ihm viel gegeben dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Cole Beasley mit einer richtig geilen Saison. Hat hin und wieder echt richtige Boom-Spiele gehabt. Hatte so einen gewissen Floor. Wirklich starke Saison von Cole Beasley.
Dann habe ich noch den Radler Award. Radler, ein Bier mit Limo. Und ja, ohne die Limo erstrahlt dieses Gebräu quasi, aber die Limo hält die anderen Bestandteile krass zurück. Und so ähnlich verhält es sich mit Allen Robinson und seiner Limo mit Trubisky. Deswegen kriegt Allen Robinson von mir diesen Radler Award. Wo auch immer Allen Robinson in dieser Free Agency hingeht, ich folge ihm. Ich glaube, das wird ein fantastisches Jahr nächstes Jahr. Außer wenn er in Chicago bleibt natürlich.
Ja, wahrscheinlich bleibt er da und Trubisky hat ja jetzt auch nochmal das Ruder rumgerissen und wird in den Playoffs jetzt auch noch Breeze zerstören und dann wird er einfach da bleiben. Ne? Ist auch ganz geil. 100 Reception Season, ne? 1213 Yards, richtig stark am Ende der Saison auch noch richtig durchgezogen. Per Game, Wide Receiver 13, Overall, Wide Receiver 10, also Allen Robinson, ja, mit einem besseren Quarterback-Play. Wow, mal gucken, was da dann kommt, ey.
Ja. Den habe ich extra drin gelassen. Das ist zwar was zum Essen, aber den hatte ich auch letztes Jahr schon. Das sind die Oktopusbällchen vom Okini. Ich glaube, die kanntest du gar nicht letztes Jahr.
Ja, doch. Okay. Da hatten wir noch drüber gesprochen in der letzten Folge. Ja.
Ah, okay, das sind so richtig perverse Dinger. Und du denkst dir erst, geil, das ist pervers, aber ich will es ausprobieren. Und dann, wenn du reinbeißt, denkst du dir nur, geil. Nach dem nächsten Bissen scheiße, das will ich nicht mehr probieren. Und dann kommt direkt wieder die Euphorien, die hoch, geil, das will ich nochmal probieren. Und das ist Ronald Jones letztes Jahr gewesen und das ist Ronald Jones dieses Jahr gewesen. Und das wird hoffentlich Ronald Jones nicht nächstes Jahr sein, sondern hoffentlich wird er nächstes Jahr der Liebling sein.
Ja, Ronald Jones ist einfach einfach ein guter Running Back. Keine Frage. Also jeder, der was anderes behauptet, der muss dann nochmal in die Filmstudy gehen. Einfach ein guter Running Back.
Grüße gehen raus an James.
Ja. Grüße gehen raus an der Stelle natürlich. 13 Spiele gemacht, 900 Yards erlaufen, 6 Touchdowns gemacht. Also immer wenn der gespielt hat, hast du gesehen, wie dynamisch, wie gut er ist. Und immer, wenn dann Fournette den Ball bekommen, hast du gesehen, wow, Fournette ist wirklich richtig schlecht. Und Ronald Jones einfach sehr, sehr gut. Und ja, bin mal gespannt, was da noch wird. Ich denke, eher keine rosige Zukunft, glaube ich. Weil ich glaube, Bruce Arians mag ihn einfach nicht.
Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, nicht so vorteilhaft für Ronald Jones.
Ja, das stimmt. Dann kennst du Trappistenbier?
Nee.
Trappisten waren damals irgendwie so, waren glaube ich Mönche und die haben halt im Kloster gebraut, ne? Ich glaube, Trappistenbier wird heute noch gebraut für einen guten Zweck irgendwie. Und Trappistenbier ist immer so ein bisschen stärker, also hat mehr Volumenprozent und knallt halt ein bisschen mehr rein, ne? Deshalb, man muss es handeln können, aber wenn man es beherrscht, ne, und diese Stärke dieses Bieres einzusetzen weiß, dann geht's ab. Und wenn man den Spieler, dem ich den Award gebe, in den richtigen Spielen eingesetzt hat und auch vor allem zur richtigen Zeit gekauft hat, dann hat er einem vermutlich die Championship geholt und da geht's um keinen geringeren als unseren Trappisten Jonathan Taylor, der diesen Trappisten Award kriegt.
Ja, sehr nice auf jeden Fall. Hat er auch zum Ende der Saison ja komplett abgeliefert einfach nur, ne? Wirklich Respekt auch an Jonathan Taylor. Sah zum Anfang der Saison wirklich sehr, sehr kotig aus. Man hat sich gefragt, hey, was ist denn da los?
Ja.
Im College in den 4 Jahren da komplett abgeliefert und dann irgendwie in der NFL keinen Fuß fassen können, obwohl ja die Running Back Position die leichteste Transition von College zu NFL ist. Aber ja, gestern auch wieder 253 Yards am Boden gemacht, also what the fuck. Also richtig stark auf jeden Fall. Woche 13, 21 Fantasy-Punkte, Woche 14, 29, Woche 15, 17, Woche 16, 19 und jetzt gestern, okay, hat jetzt keine mehr gespielt, aber 37 Fantasy-Punkte wären es gewesen. Ja, definitiv verdienter Award, auch wenn ich immer noch nicht weiß, was es ist.
Kenn ich nicht. Trappistenbier, bring ich dir das nächste Mal mit.
Ja, sehr gut.
Dann habe ich noch einen, der schon einen Award heute bekommen hat. Also ist schon ein verdienter Mann, würde ich sagen. Und von mir kriegt er den Oettinger Award. Oettinger schon mal getrunken?
Ist das dieses Billigbier?
Ja. Oettinger ist dieses, ich glaube, ein Kasten für 5 Euro oder so kriegst du da. Zumindest war es so, als ich 18 war. Heute wahrscheinlich ein bisschen mehr. Also alle schwärmen von diesem preiswerten Kracher. Oettinger haben wir es damals getauft, damit es ein bisschen wohlhabender klingt.
Oettinger.
Und für das Geld soll man eben richtig viel geboten bekommen. Ne? Aber wahrscheinlich, man sollte vielleicht mal auf den Gedanken kommen, ist es halt Code und deshalb auch billig, ne? Weil es eben Code ist. Und das ist Jordan Howard. Jordan Howard werde ich in meiner Offseason-Evaluation auf jeden Fall genau unter die Lupe nehmen, weil ich bin ja letztes Jahr und auch vor dieser Saison großer Fan von ihm gewesen und ja, glaube, das wird mein Oettinger des Jahres.
Ja, zu Recht. Jordan Howard, Fun Fact, hat -3 Receiving Yards in der ganzen Saison.
Ja, geil. Damit lässt sich doch ordentlich was anfangen.
Eine Reception, -3 Yards. Richtig gut. 4,3 Fantasy-Punkte pro Spiel.
Ja, das ist genau. Ja, geil.
Richtig starke Saison. Running Back 87 per Game.
Ja, kommen wir wieder zu schönen Sachen. Und das ist der Artback 10 Award. Artback.
Yes,
der
Baby. Whisky, den auf den habe ich gewartet, ja. Alter. Let's go.
Also man weiß einfach, wie gut und hervorragend der ist, ne? Ja. Und trotzdem, man wird immer und immer wieder aufs Neue begeistert und die Erwartungen werden immer und immer wieder übertroffen mit jedem Schluck, mit jeder neuen Flasche, die man kauft. Und so verhält es sich mit dem Artback 10 Award-Gewinner, das ist Devonta Adams.
Ja, ja. Devonta Adams muss man auf jeden Fall nennen. Unfassbare Saison, ne? Also wirklich. 17 Touchdowns gefangen, 109 Receptions, 1328 Receiving Yards. Der beste Wide Receiver overall und der beste per Game. Also, ja, unfassbar. Den kann man einfach nicht covern. Den kann man nicht, ja, unglaublich. Du hast es, glaube ich, vorher gesagt. Du hast gesagt, ey, das wird der diesjährige Michael Thomas. Und fast so ist es geworden, weil er halt die einzige Anspielstation ist. Ne?
Und, ja.
Ja, komplett abgeliefert.
Ja, und das ist halt auch das Krasse. Ne? Er ist die einzige, also ist ähnlich wie bei die Andrew Hopkins auch. Ne? Sind beides so die einzigen Anspielstationen. Kein anderer in der Offense kann irgendwas gut. Jetzt hat man natürlich einen Robert Tonyan auch noch dabei, der echt eine gute Saison gespielt hat. Aber du weißt, der ist total oft im 1 gegen 1 gegen den besten Cornerback des Gegners und liefert er trotzdem so ab. Und das ist schon, das hat mich überzeugt.
Der hat in 61% seiner Spiele mehr als 19 Fantasy-Punkte gemacht.
Ja.
Der zweitplatzierte Tyreek Hill in 40% und Devonta Adams 61%.
Ja.
Das ist richtig krass.
Das ist krass, richtig krass. Stimmt. Ja, kommen wir wieder zu was Negativem jetzt, und das ist der Rotkäppchen-Sekt. Dürfen wir überhaupt, fällt mir jetzt gerade mal so ein, ob wir Firmennamen überhaupt verwenden dürfen, ne? Nicht, dass wir uns hier straffer machen oder so. Aber der namhafte Sekt-Award, nennen wir ihn mal. eigentlich ist er komplett kotig, aber trotzdem immer ein Top-Pick für Events. Also bei jedem Event kaufst du diesen Sekt ein. Weil es gibt ja was zu feiern. Und am Ende, so vor ein paar Tagen, ne, hat er dich einfach auch solide und ganz gut ins neue Jahr gebracht. Ne? Anstoßen um 12 Uhr, frohes Neues 2021, bleib gesund, dies, das. Ha, dich hatte ich noch nicht, frohes Neues. Ne? So läuft's ja immer. Es gibt, glaube ich, nichts Oberflächlicheres als Silvester. Aber das nur am Rande. Genau, also mein Rotkäppchen-Sekt-Award ist Mitch Trubisky.
Oh, okay.
Ja. Und mir wurde noch, ich habe heute mal so ein, zwei Leutchen gefragt, hey, nenn mir doch mal noch so was Cooles, was man machen kann. Da wurde mir gesagt, ich soll den Champagner Award mit reinbringen. Tatsächlich, ich, okay. Also ich weiß, ich bin kein Kenner, ich weiß nicht, ob es wert ist, aber wenn ich mal irgendwo Champagner getrunken habe, dann fand ich ihn auch echt lecker. Aber Zitat, total überteuert und schmeckt am Ende doch wie ein billiger Sekt. Also okay. Ich muss jetzt den Award reinbringen und habe überlegt, welcher Spieler kann das sein? Ja, und für mich ist es Lamar Jackson, ne? Also Lamar Jackson hast du irgendwann in der dritten Runde gedraftet, komplett überteuert, vor allem auch noch aufgrund des Positional Drop-Offs, der im Quarterback-Bereich nicht so da ist. Darauf kommen wir noch zu sprechen, Raphael, glaube ich.
Ja.
Und ja, hat einfach komplett enttäuscht. Ich glaube, die Ravens sind jetzt gerade wieder an alter Stärke und ein Top-3-Team, das muss man ja mal klar so sagen, vor allem nach Stats auch.
Hoffentlich.
Ich glaube, da ist noch einiges möglich. Ja, sagen wir mal Top-5-Team auf jeden Fall. Und ja, am Ende wie ein billiger Sekt sagt derjenige, Lutz war's, um ihn mal beim Namen zu nennen, Lamar Jackson, der Champagner Award.
Ja, passt. Ne? Ist Quarterback 8 of the Year, Quarterback 9 per Game und ja, ein Top 3 Pick, rechtfertigt das in keinster Weise, gerade auf Quarterback halt gar nicht und ja, berechtigt. Hoffe, dass sie auf jeden Fall jetzt die Titans rausschmeißen, also nichts gegen die Titans, alles gut, aber ich würde mich schon freuen, wenn das ist ja ein Revenge-Game, ne? Letztes Jahr überragende Saison gespielt und dann gegen die Titans gescheitert. Schon eine coole Story und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da Lamar Jackson so weit wie möglich kommt. Spielen halt in einer harten Division, ne? Deswegen oder Conference, deswegen ist es halt relativ unwahrscheinlich, dass der in Super Bowl kommt, aber ich hoffe, so weit wie möglich.
Ja. Für J.K. Dobbins würde mich das natürlich auch freuen. Also da haben viele, viele auch interessante Spieler dabei, tatsächlich Devin Duvernay und wie sie alle heißen. Miles Boykin wollte ich noch sagen, genau. Ja, also die Ravens, ich habe richtig Bock auf die Ravens in den Playoffs, sind doch so mit eines der wenigen Spiele, was ich mir tatsächlich noch angucken werde nächste Woche. Ich glaube, ich steige übernächste Woche wieder so richtig ein.
Echt?
Naja.
Aber nicht, das ist doch voll die geilen Spiele.
Ah, geht so. Ich glaube, ich gönn mir mal ein bisschen Zeit hier.
Also ja, ich gönn's mir mal. Das habe ich ja diese Woche getan, ja. Aber ich finde, die Playoff-Spiele sind mega.
Ja, ich hatte ja noch die Cardinals, du hast ja auch die Giants noch, naja, egal. Aber gut, ich habe noch zwei Awards an der Zahl tatsächlich. Und das erste ist der Cuba Libre Award. Cuba Libre, ich weiß nicht, ob du es kennst.
Das ist Cola mit Whisky?
Cola mit Rum und Limette und so. Und eben, das ist, viele mischen Rum eben einfach mit Cola und sagen dann, hey, ich habe hier einen Cuba Libre für dich. Und dadurch gibt es eben halt diese haufenweise möchte gern Cuba Libres, ne? Es kommt aber tatsächlich viel auf die Zubereitung an. Die muss liebevoll sein, mit einer Limette drin und allem möglichen Pipapo. Und da gibt es eben nur
mit Liebe.
Ja, genau, die Liebe ist nochmal die extra Zutat. Und da gibt es eben wenige, die so in dieser Extraklasse mitspielen können. Und einer hat es mir ganz besonders angetan. Der hat hier heute schon einen sehr bedeutenden Award abgestaubt. Deshalb verdient er auch diesen Cuba Libre Award, weil er einer unter vielen ist. Das ist tatsächlich der herausragendste Typ. Und 5 Saisons mit 1000 Yards. Dazu den Rekord für die meisten Receiving Yards innerhalb einer Saison eingestellt, 1377 Yards dieses Jahr in seiner Positionsgruppe Tight End. Travis Kelce, du hast ihn als MVP. Für mich der Cuba Libre, wie man es dreht und wendet, ein hervorragender Fantasy-Spieler.
Definitiv und das beste Beispiel dafür, dass man ohne Tight End spielen sollte.
So ist es, ja, genau. Ja, und der letzte Award, ne? Wie soll es anders sein? Ist ohne groß coolen Namen, Christians Codekicker des Jahres.
Oh shit, okay. Jetzt geht's, guck mal, jetzt, wir haben jetzt, wie lange haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt 1:05 und jetzt wird's interessant.
Ja. Und ja, ich war echt mit mir schwer am Hadern, weil es gibt tatsächlich bessere, muss man auch mal sagen. Also so ein Jason Sanders zum Beispiel, der hat nicht nur die meisten Kickerpunkte, sondern der hat auch echt abgerissen, ne, bei Miami dieses Jahr. Also es waren schon gute Spiele dabei. Ja, Kicker ist ja immer so ein bisschen der Waldmeister-Likör, ne? Also das ist so das Beigetränk beim Schocken, wenn einem die Würfel runterfallen oder wenn man Schock aus dem ersten hat, dann muss es ja immer eine Schnapsrunde geben. Und keiner will ihn so aus Genuss trinken, ne? Trotzdem wird er einem immer wieder aufgetischt, dieser Waldmeister-Likör. Und das ist einfach der Kickerspot. Aber es gibt einen unter den Waldmeister-Likören, den habe ich ganz besonders lieb. Und das ist Rodrigo Blankenship. Wie soll es anders sein, Leute?
Natürlich.
Also super konstant mit einer Field Goal Percentage von 90%, über 90%, hat die 5 meisten Punkte. Er ist ein Rookie. Er hat die Brille. Er hat die Specs. Respect the Specs. Hot Rod, Rodrigo Blankenship. Ich weiß nicht, was ich da noch zu sagen soll. Geiler Typ.
Ja, richtig krass. Ich würde jetzt gerne auf mein super schlaues Ranking gucken, wo auch dann per Game alles steht, aber ich habe Kicker nicht drin.
Warte, ja, per Game ist er, glaube ich, noch mal ein bisschen weiter unten, aber es lädt hier zu lange. Lass mal sagen. Ah, nee, doch, hier habe ich's. Per Game ist er 2, 4, 6 nur, anstatt die 5, aber
ja. Was heißt denn hier nur? Ist er abgrundtief Killer, Junge? Undrafted Kicker, oder?
Das könnte hinkommen, ja. Ja, ist halt Rookie, ja, ja, klar. Also keiner wird den gedraftet haben, ja, klar.
Ja, krass.
Ole hat sich übrigens heute über Sam Sloman gefreut. Ich habe noch nicht geguckt, was er gemacht hat gestern, aber Sam Sloman solltet ihr euch mal angucken. Der hat wohl gestern irgendwas gerissen. Ich weiß, es könnte.
Ja, der hat den Game-Winning Field Goal hat er geschossen.
Ah, siehst du? Ja, okay. Sam Sloman.
Für Tennessee. Schön noch gegen den Pfosten.
Ja, wolltest
du. Das Spiel war auch merkwürdig, ne? Also, wie können die gegen Houston so strugglen? Und ja, mit dem letzten. Da hat man übrigens gesehen, das letzte Play von AJ Brown zeigt sehr gut, warum AJ Brown mehr Value hat als Derrick Henry, ja. Weil in der letzten Phase des Spiels hast du halt Derrick Henry nicht den Ball gegeben, sondern hast halt geworfen.
Ja, das aber das auch Tannehill, ne? Das war ja, der fiel ja hervorragend in die Arme von AJ Brown, sage ich einfach mal. Also es war von
natürlich
von
auch fragwürdig, dass man so einen Deep Pass nicht verteidigt in den letzten Sekunden. Sehr fragwürdig. Aber ja, Game-Winning Field Goal von Sam Sloman.
Ja, sehr schön. Ja, damit wären meine Awards durch. Ich weiß nicht, ob du auch so fetzige Awards noch am Ende hast, aber
ich bin nicht so fetzig wie du, ey. Das war natürlich eine Glanzleistung hier mit den Bieren. Die Hälfte habe ich nicht gekannt.
Ja, aber das war auch sehr schwer. Also stark. Ich versuche nächstes Jahr, ich wollte erst Videospiele machen, aber dann dachte ich mir, oh Gott, da hängst du alle ab.
Boah, Videospiele wäre geil,
ey. Okay, ja, okay, da muss ich doch nächstes.
Ungefähr selbe Generation auch, ne? Ich glaube, du bist ein bisschen nerdiger, ne? Du hast nicht so den Swag
ich,
von mir.
Nicht, aber nee, auf keinen Fall, ne?
Ne, deswegen könnte das auch ein paar Abweichungen geben, aber so, wir sind ja dieselbe Generation, deswegen wäre lustig gewesen. Ne?
Da, okay, dann nächstes Jahr Videospiele.
Boah, das wird auf jeden Fall, wow, das wird auf jeden Fall krass.
Geil, freue ich mich jetzt schon drauf. Können wir auch nächste Woche nochmal machen.
Ich werde so machen wie jetzt, weil da habe ich nicht die Nerven zu. Ich würde eh nur GTA einfach nennen bei Fantasy MVP und danach würde mir nichts mehr einfallen.
Ah, okay, ach, ich habe da schon super viele Ideen gehabt. Aber gut, das verschieben wir auf nächstes Jahr. Also freut euch auf nächstes Jahr. Und ja, freut euch sowieso auf die nächste Folge Upside. Also wie gesagt, in den nächsten Wochen wird es dann noch einiges an Folgen zu Recaps geben. Wir haben Bock. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock. Und von daher, letzte Grußworte, Raphael.
Ja, ich grüße auf jeden Fall alle Eagles-Fans, die Eagles-Organisation. vor allem auch Doug Peterson. Super Job gemacht, auch mal wieder diese Saison. Sehr, sehr stark und ja, einfach nur Glückwunsch zur guten Saison und total gerechtfertigt natürlich, einen Quarterback nochmal im vierten Viertel reinzuschmeißen, der schon 4 Jahre in der NFL ist, um den nochmal zu testen.
Sei froh, dass sie nicht Carson Wentz gebracht haben, das wäre noch schlimmer ausgegangen.
Der war ein healthy scratch, ne? Den hätten wir nicht reinbringen können. Ja. Richtig gut. Aber auf jeden Fall, ne, kann ich total nachvollziehen, dass man da dem Quarterback nochmal die Chance gibt, sich zu beweisen, verstehe ich vollkommen. Und ja, deswegen Grüße an alle, Fly Eagles, Fly auf jeden Fall. Und krasse Leistung.
Ja, auch vielen Dank an das Offensive Mastermind Cliff Kingsbury, der bei Third and Mega Long nichts Besseres zu tun hat, als den einbeinigen Quarterback da nochmal auf eine Option zu schicken. Also danke.
Aber
danke
da muss nichts. Man auch nochmal Credits an dich verteilen. Ich habe dir ja schon Credits gegeben für deine 2 Dynasty-Erfolge. Aber hier nochmal Credits. Du hast von Anfang oder also in den ersten 3 Wochen oder ersten 2 hast du noch gesagt, ja, sieht gut aus und so. Ich glaube, ab Woche 3 oder 4 oder so hast du gesagt, boah, das sieht so scheiße aus. Kingsbury macht nur Kacke. der, das ist nichts mit dem. Ne? Und da habe ich noch so gedacht, ja, okay, komm, ne? Der ist immer so ein bisschen negativ, der Templer. Aber du hast recht gehabt. Ne?
Ja, also
es war
leider.
Coaching-wise keine gute Leistung. Ne?
Ich wäre, du wüsstest gar nicht, wie froh ich wäre, wenn ich mich mal geirrt hätte.
Ja. Ja, definitiv. Kann ich mir gut vorstellen. Ne?
Ja. In diesem Sinne, lasst uns nicht in die Länge ziehen. Wir freuen uns auf nächste Woche und hoffen, ihr habt Spaß mit der Folge. Also wir sagen bis kommende Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.